Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Grundlagenvideo über die Verfassungsbeschwerde. Wo steht die Verfassungsbeschwerde im Kontext des Grundrechtsschutzes? Seit 1951, wenn Sie so wollen, erst seit 1951, gibt es das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, also das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, BVFGG. Und seit dieses erlassen wurde, ist die Verfassungsbeschwerde in der Bundesrepublik verankert. Der Parlamentarische Rat hatte sie einst nicht ins Grundgesetz aufgenommen, aber durch Artikel 93 Absatz 2 Grundgesetz möglich gemacht. Als Argument für die Verfassungsbeschwerde und die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts wurde der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor dem Staat angeführt. Ich zitiere § 86 des Regierungsentwurfs des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Die Verfassungsbeschwerde ist die letzte Zuflucht des Bürgers, der sich in seinen Grundrechten verletzt fühlt. Ein höchstes Gericht, das zum Hüter der Verfassung bestellt ist, soll ihn vor Übergriffen der Staatsgewalt in seinen unverletzlichen Grundrechten schützen. Und das ist eines der Erfolgsrezepte für sowohl das Bundesverfassungsgericht, aber vor allen Dingen auch für den Grundrechtskatalog und die Grundrechtswirkung in Deutschland. Gemäß § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgericht kann, eben seit 1951, jedermann das Bundesverfassungsgericht anrufen mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder seiner grundrechtsgleichen Rechte verletzt zu sein. Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a, eingefügt 1969, an dem kleinen a zu erkennen, verankert dieses Recht dann auch in der Verfassung. Es ist nicht über Artikel 19.4 ableitbar. Artikel 19.4 Grundgesetz garantiert keine Verfassungsbeschwerde. Aber die Verfassungsbeschwerde kann nur noch durch Verfassungsänderung und mit verfassungsändernder Mehrheit abgeschafft oder grundlegend verändert werden. Im Folgenden wollen wir uns anschauen, wie man eine Verfassungsbeschwerde prüft, also wie man als Bürgerin oder Bürger gegen Grundrechtsverletzungen vorgehen kann. Diese Prüfung unterteilt sich, wie im Übrigen Prüfungen in Klageverfahren, in prozessualen Verfahren üblicherweise in der deutschen Rechtsordnung, in zwei große Blöcke, die wir einmal Zulässigkeit nennen und einmal Begründetheit. Im Rahmen der Zulässigkeit prüft das Gericht, ob es sich mit dem vorgelegten Sachverhalt überhaupt befassen muss. Also Dinge wie die Zuständigkeit werden da beispielsweise erörtert. Schauen wir uns gleich im Einzelnen an. Im Rahmen der Begründetheit schaut das Gericht dann auf die inhaltlichen, auf die materiellen Fragestellungen und prüft, ob an dem Anliegen, das Klägerin, Kläger, Antragstellerin, Antragsteller vorbringen, materiell rechtlich etwas dran ist. Das ist sozusagen dann der Kern der inhaltlichen Prüfung. Also Zulässigkeit und Begründetheit. Wir steigen ein mit der Prüfung der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde. Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts ist der erste Prüfungspunkt. Diese ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz aus
13 Nummer 8a und 90 folgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz.
Der zweite Prüfungspunkt betrifft die Beschwerdefähigkeit. Grundsätzlich ist jedermann beschwerdefähig. Das ergibt sich aus Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz, also alle potenziell Grundrechtsberechtigten. Das beinhaltet inländische natürliche Personen, ausländische natürliche Personen, inländische juristische Personen und Personenvereinigungen, aber auch ausländische juristische Personen und Personenvereinigungen. Ausnahmsweise sind auch juristische Personen des öffentlichen Rechts beschwerdebefugt, sofern es sich, wie dann später zu prüfen sein wird, um eine grundrechtstypische Gefährdungslage handelt. Ganz ausnahmsweise können auch Abgeordnete beschwerdefähig sein, nämlich dann, wenn sie nicht in ihrer spezifisch verfassungsrechtlichen Eigenschaft betroffen sind. Also ein Beispiel, wenn durch irgendwelche Maßnahmen im Parlament die Gesundheit des Abgeordneten verletzt ist, dann ist er zwar als Abgeordneter betroffen, aber eben in seinen individuellen Grundrechtspositionen. Zweiter Punkt, der bestritten wird, ist, dass Abgeordnete dann mit der Verfassungsbeschwerde beschwerdefähig sind, wenn ein tauglicher Antragsgegner für einen Organstreit fehlt. Schließlich sind auch politische Parteien beschwerdefähig in ihrer Eigenschaft als bürgerlich-rechtliche Vereinigung oder auch hier und wiederum teilweise bestritten, wenn der taugliche Antragsgegner für ein Organstreitverfahren fehlt. Dritter Prüfungspunkt der Zulässigkeit ist die Prozessfähigkeit. Mit Prozessfähigkeit ist die rechtliche Fähigkeit gemeint, durch sich selbst oder einen Bevollmächtigten prozessuale Handlungen wirksam vorzunehmen oder vornehmen zu lassen. Prozessfähig sind die nach § 104 folgende BGB Geschäftsfähigen, das heißt in der Regel alle Volljährigen. Minderjährige sind dann prozessfähig, wenn sie im konkreten Fall hinreichend einsichtsfähig sind. Und hier knüpfen wir an die Grundrechtsmündigkeit an. Prozessunfähige oder juristische Personen müssen sich vertreten lassen. Das ergibt sich aus § 22 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Der vierte Prüfungspunkt, und hier wird es inhaltlich jetzt etwas dichter, ist die Frage nach dem Beschwerdegegenstand. Beschwerdegegenstand kann bei der Verfassungsbeschwerde grundsätzlich jeder Akt der öffentlichen Gewalt sein, Handlungen oder Unterlassungen aller drei Staatsgewalten, wie sich etwa aus § 95 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ergibt. Bei der Legislative sind das formelle Gesetze oder ein Untätigbleiben des Gesetzgebers. Bei der Exekutive können das Verwaltungsakte, Rechtsverordnungen oder Satzungen sein. Die Judikative kann durch Urteile oder sonstige gerichtliche Entscheidungen, Akte der öffentlichen Gewalt erzeugen, die Beschwerdegegenstand sein können. Angriffsgegenstand kann nur öffentlich-rechtliches Verhalten sein, nicht also privatrechtliche Handlungen des Staates, beispielsweise im Rahmen der Fiskalverwaltung. Dann, sofern es in der Fiskalverwaltung sich abspielt, dann ist aber möglicherweise eine Verfassungsbeschwerde gegen abweisende Urteile der Zivilgerichtsbarkeit möglich. Also auch hier gibt es einen verfassungsrechtlichen Rechtsschutz. Im Rahmen der Frage, ob ein tauglicher Akt der öffentlichen Gewalt vorliegt, stellen sich insbesondere zwei Fragen. Die erste Frage ist, worauf abzustellen ist, wenn ein Exekutivakt vorliegt und im Anschluss der Instanzenzug durchlaufen ist. Mögliche Angriffsgegenstände wären der eigentliche Hoheitsakt, der Ausgangspunkt ist, oder die Entscheidungen der Instanzen. Das Bundesverfassungsgericht räumt Klägerinnen und Klägern, Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern hier eine Wahlmöglichkeit ein, ob entweder nur gegen die Entscheidung der letzten Instanz vorgegangen werden soll oder ob gegen den Exekutivakt und alle weiteren Urteile vorgegangen werden soll. Aber man kann nicht Rosinen picken und sagen, ich möchte beispielsweise nur gegen die Entscheidung der ersten Instanz vorgehen. Die zweite Frage, die sich im Zusammenhang tauglicher Akte der öffentlichen Gewalt stellt, ist die Frage nach Rechtsakten der Europäischen Union als zulässiger Beschwerdegegenstand. Das Bundesverfassungsgericht kann über die Grenzen der unmittelbaren Anwendbarkeit und Wirkung von EU-Rechtsakten entscheiden. Das ergibt sich aus Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 Grundgesetz. Das ist insgesamt eine sehr große Thematik, die ich hier auch nicht kurz anreißen kann, für die ich insbesondere auf die Veranstaltung zum Europarecht verweisen möchte. Jedenfalls kann das Bundesverfassungsgericht über die Grenzen der EU-Rechtsakte entscheiden, also ob ein EU-Rechtsakt die Grenzen der Kompetenzen überschreitet. Es kann nicht über die Gültigkeit des Rechtsakts per se entscheiden. Der fünfte Prüfungspunkt der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde betrifft die Beschwerdebefugnis. Diese teilen wir noch einmal auf in zwei Unterpunkte. Einmal geht es um die Frage der Möglichkeit der Grundrechtsverletzung und zum anderen um die Frage der Betroffenheit des Beschwerdeführers oder der Beschwerdeführerin. Die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung nach § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist dann zu bejahen, wenn ein thematisch einschlägiges Grundrecht existiert und in dieses Grundrecht staatlicherseits möglicherweise verfassungswidrig eingegriffen worden ist. Das bedeutet insbesondere, dass das Ausmaß der Belastung bei dem Beschwerdeführer, der Beschwerdeführerin eine entsprechende Intensität erreicht haben muss. Damit werden Bagatellverletzungen ausgeschlossen. Es muss also die Möglichkeit der Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme gegeben sein. Bei formellen Gesetzen gilt ferner, dass eine Verletzung des Grundrechts schon dann für möglich gehalten wird, wenn die formelle Verfassungswidrigkeit des Gesetzes nicht ausgeschlossen ist. Also die formelle Verfassungswidrigkeit des Gesetzes genügt schon, die Möglichkeit dafür, dass wir hier die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung bejahen. Es gibt dann den Sonderfall der sogenannten Urteilsverfassungsbeschwerde. Behauptet der Beschwerdeführer, ein ihm ungünstiges Urteil sei mit einfachem Gesetzesrecht nicht vereinbar und ist dies auch nicht von vornherein ausgeschlossen, wäre er immer beschwerdebefugt. Das Bundesverfassungsgericht sagt daher, dass es einen Verstoß gegen spezifisches Verfassungsrecht geben muss, dass ein solcher behauptet werden muss, weil das Bundesverfassungsgericht, und das ist ein wichtiges Schlagwort, keine Superrevisionsinstanz sei. Im Ergebnis bedeutet das, dass das einschlägige Grundrecht vom Gericht entweder völlig übersehen worden sein muss oder dass es jedenfalls Bedeutung und Tragweite des Grundrechts verkannt haben muss, sodass die fachgerichtliche Entscheidung zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung des Grundrechts oder der Grundrechte führt oder willkürlich erscheint. Das ist bei der Urteilsverfassungsbeschwerde die zusätzliche Voraussetzung, wenn Sie so wollen, um eine Beschwerdebefugnis, insbesondere hier die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung, zu begründen. Der zweite Unterpunkt im Rahmen der Beschwerdebefugnis ist, wie eingangs erwähnt, die Frage der Betroffenheit. Der Beschwerdeführer muss durch den Beschwerdegegenstand selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein. Was bedeutet das? Was bedeutet, dass der Beschwerdeführer, die Beschwerdeführerin selbst betroffen sein muss? Zunächst einmal sind alle Adressaten eines Gesetzes und alle Personen, die in den gesetzlichen Normbereich fallen, selbst betroffen. Nicht-Adressaten sind dann betroffen, wenn sich das Gesetz auch auf ihre Rechte auswirkt. Worum es hier lediglich geht, ist letztlich Popularbeschwerden auszuschließen. Daneben muss die Betroffenheit auch gegenwärtig sein, also Beschwerdeführerin, Beschwerdeführer muss gegenwärtig durch die Maßnahme in ihren Grundrechten verletzt sein. Das ist dann der Fall, wenn sich ein Gesetz schon oder noch auf die Rechte des Beschwerdeführers oder der Beschwerdeführerin auswirkt. Nicht erst ab Inkrafttreten des Gesetzes, sondern unter Umständen schon ab Verkündung, wenn bereits klar abzusehen ist, dass und wie die Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer beeinträchtigt sein wird. Das dritte Merkmal der Betroffenheit, das vorliegen muss, ist die Unmittelbarkeit. Das heißt, Beschwerdeführerin oder Beschwerdeführer muss unmittelbar betroffen sein. Das ist der Fall, wenn eine Norm self-executing ist, wie man im angloamerikanischen Rechtsraum und im Europarecht sagt. Wenn sich das Gesetz mit anderen Worten direkt, das heißt ohne weitere Ausführungsakte, die das Gesetz umsetzen, auf die Rechte des Beschwerdeführers oder der Beschwerdeführerin auswirkt. Sind Ausführungsakte vorgesehen oder möglich, also beispielsweise ein Verwaltungsakt, Rechtsverordnungen, Satzungen, behördliche Realakte oder dergleichen mehr, dann stellt das ein Indiz dafür dar, dass der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin nicht unmittelbar betroffen sind. Folge: Der Normadressat ist erst durch den Ausführungsakt unmittelbar betroffen und kann daher auch erst gegen diesen vorgehen. Dazu gibt es zwei Ausnahmen. Die erste Ausnahme ist dann einschlägig, wenn das Gesetz schon vor Ergehen des Ausführungsaktes, beispielsweise des Exekutivaktes, zu rechtlichen oder wirtschaftlichen Dispositionen führt, die später nicht oder nur außerordentlich schwer zu korrigieren sind oder die, wenn die Verweisung auf den fachgerichtlichen Rechtsschutz aus anderen Gründen unzumutbar erscheint. In diesen Fällen nimmt das Bundesverfassungsgericht, nimmt die herrschende Lehre an, dass der Betroffene schon durch das Gesetz selbst unmittelbar belastet wird. Die zweite Ausnahme ist, wenn das Gesetz in Tatbestand und Rechtsfolge klar und detailliert ist und der Behörde bei der Ausführung keinen weiteren Ermessensspielraum einräumt. Wenn es sich also um eine gebundene Regelung, um eine Muss-Regelung handelt, wird ebenfalls angenommen, dass die unmittelbare Belastung schon durch das Gesetz selbst eintritt. Sechster Prüfungspunkt im Rahmen der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde ist die Rechtswegerschöpfung. Wenn gegen den Beschwerdegegenstand die Möglichkeit fachgerichtlichen Rechtsschutzes besteht, kann die Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung dieses Rechtsweges erhoben werden. Das ergibt sich aus § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Es müssen also zunächst alle Möglichkeiten des Rechtsschutzes, auch Berufung und Revision, ausgeschöpft werden. Erst dann steht das Mittel der Verfassungsbeschwerde zur Verfügung. Wenn der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin Möglichkeiten fachgerichtlichen Rechtsschutzes hatte, diese aber nicht genutzt hat bzw. nicht mehr nutzen kann, etwa wegen Fristablaufs, dann ist eine Verfassungsbeschwerde unzulässig. Ferner gilt die sogenannte materielle Rügepflicht, das heißt, der Beschwerdeführer, die Beschwerdeführerin muss schon vor den Fachgerichten die ihm günstigen oder ihr günstigen Umstände geltend gemacht haben. Es bedarf keiner verfassungsrechtlichen Darlegung. Es sei denn, der Erfolg der Klage hängt von der Verfassungswidrigkeit der Rechtsvorschrift ab. Es genügt insofern, die Tatsachen geltend zu machen, die hier entscheidend sind. Gegen formelle Gesetze existiert kein fachgerichtlicher Rechtsschutz. Insofern ist hier eine Rechtswegerschöpfung nicht erforderlich. Ausnahmsweise ist eine Verfassungsbeschwerde schon vor Rechtswegerschöpfung zulässig. Das ist in § 90 Absatz 2 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt, einer Regelung, die häufig übersehen wird. Das ist der Fall entweder bei allgemeiner Bedeutung der Verfassungsbeschwerde oder wenn ein schwerer und unabwendbarer Nachteil für die Beschwerdeführerin, für den Beschwerdeführer droht und infolgedessen eine Verweisung auf den fachgerichtlichen Rechtsschutz unzumutbar scheint. Diese Vorschrift wird außerordentlich restriktiv behandelt. Das Bundesverfassungsgericht hat grundsätzlich keine Pflicht zur Anwendung, sondern nur eine Befugnis. Neben der Rechtswegerschöpfung wird im Rahmen der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde außerdem die sogenannte Subsidiarität geprüft. Die Verfassungsbeschwerde ist subsidiär und damit unzulässig, wenn unmittelbar gegen den Beschwerdegegenstand zwar kein fachgerichtlicher Rechtsschutz möglich ist, der Beschwerdeführer aber auf andere Weise mit anderweitigem fachgerichtlichen Rechtsschutz seine Interessen durchsetzen kann und dies zumutbar ist. Insofern wird § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz dann analog angewendet. Das bedeutet aber auch, dass die Ausnahmen der Rechtswegerschöpfung, also § 90 Absatz 2 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, im Rahmen der Subsidiarität ebenfalls analog zur Geltung gebracht werden. Als nächstes prüfen wir dann Form und Frist im Rahmen der Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde. Die Form ergibt sich aus § 23 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Danach muss die Verfassungsbeschwerde Absatz 1 Satz 1 schriftlich erhoben werden und Absatz 1 Satz 2 sowie § 92 Bundesverfassungsgerichtsgesetz begründet werden. Die Frist ergibt sich aus § 93 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Gegen Verwaltungsakte und gerichtliche Entscheidungen beträgt diese einen Monat, § 93 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Bei Angreifen mehrerer Akte läuft die Frist mit Zustellung bzw. mit Mitteilung der letzten Entscheidung. Das ergibt sich aus § 93 Absatz 1 Satz 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Gegen Gesetze gilt nach Absatz 3 die Jahresfrist. So, dann ist möglicherweise zu prüfen die wirksame Prozessvertretung. Das bedeutet, dass sich in der mündlichen Verhandlung Beschwerdeführerin oder Beschwerdeführer von einem Rechtsanwalt oder einem Hochschullehrer vertreten lassen müssen, § 22 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Diesen Prüfungspunkt bitte nur thematisieren, sofern er im Sachverhalt irgendwie angelegt ist, sofern Sie daraus entnehmen können, dass es da ein Problem gibt. Der letzte Prüfungspunkt im Rahmen der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde ist die Prüfung des Vorliegens eines allgemeinen Rechtsschutzbedürfnisses. Das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis liegt grundsätzlich vor, wenn die übrigen Sachentscheidungsvoraussetzungen vorliegen. Es wird dann gleichsam indiziert. Es ist daher nur zu prüfen, wenn die Verfassungsbeschwerde aus irgendwelchen Gründen nicht mehr erforderlich ist, etwa weil sich der Sachverhalt erledigt hat und ihm keine Rechtswirkung mehr zukommt. Dann haben wir aber in aller Regel schon keine gegenwärtige Betroffenheit mehr. Wie prüfen wir nun die Begründetheit einer Verfassungsbeschwerde? Wenn Sie sich die übrigen Videos anschauen zu den Grundrechten, dann sind diese aufgebaut nach dem Schema, in dem wir die Begründetheit prüfen. Insofern darf ich Sie für die eingehende Prüfung und den Prüfungsaufbau auf die anderen Videos verweisen. Ich darf Ihnen hier ganz kurz überblicksartig schon einmal das Prüfungsprogramm für Freiheitsgrundrechte mit auf den Weg geben, für das es dann aber auch ein eigenständiges Grundlagenvideo gibt. Bei Freiheitsrechten prüfen Sie immer einen Dreischritt, und zwar den Dreischritt aus Schutzbereich, Eingriff und verfassungsrechtlicher Rechtfertigung. Schutzbereich meint die Fragestellung, wer und was ist von einem bestimmten Grundrecht geschützt. Eingriff meint, wogegen und vor wem sind die Grundrechtsträgerinnen und Grundrechtsträger geschützt. Und die verfassungsrechtliche Rechtfertigung geht dann der Fragestellung nach, inwiefern ein Grundrechtseingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist, und prüft da die Schranken des Grundrechts und die Berücksichtigung der Schranken für die Schranken des Grundrechts, die sogenannten Schrankenschranken. Insofern nur ganz kurz überblicksartig zur Begründetheitsprüfung der Verfassungsbeschwerde. An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf eine Besonderheit eingehen, und zwar auf die Besonderheiten bei der Prüfung der Begründetheit einer Urteilsverfassungsbeschwerde. Wie wir eingangs schon gesehen haben, ist das Bundesverfassungsgericht keine Supervisionsinstanz. Wichtiges Schlagwort. Das heißt, wir müssen prüfen die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts. Zwar wäre grundsätzlich jeder Verstoß gegen ein Gesetz, gegen ein einfaches Gesetz, auch ein Grundrechtseingriff, aber dann könnte man gegen jedes Urteil die Verfassungsbeschwerde anstrengen. Deswegen prüft das Bundesverfassungsgericht nur und ausschließlich, ob der Einfluss der Grundrechte grundlegend verkannt worden ist. Das heißt, ob ein Grundrecht übersehen wurde, ob der Schutzbereich falsch bemessen wurde oder ob rundheraus eine Willkürentscheidung vorliegt. Hintergrund davon ist das Verhältnis des Bundesverfassungsgerichts zu den Fachgerichten. Die Verfassungsbeschwerde ist ein außerordentlicher Rechtsbehelf und, wie wir im Rahmen der Zulässigkeit gesehen haben, ein subsidiärer Rechtsbehelf. Das Bundesverfassungsgericht soll und will keine weitere Instanz über den Fachgerichten sein, sondern gewissermaßen nur ein Schiedsrichter, der schaut, ob die wichtigsten Regeln, die verfassungsrechtlichen Regeln, die Grundrechte eingehalten worden sind. Aus diesem Grunde hat die Verfassungsbeschwerde auch keine Suspensivwirkung. Sie setzt also den Vollzug beispielsweise von Verwaltungshandeln oder gerichtlicher Entscheidungen nicht aus. Insofern darf ich Ihnen von Kollegen Degenhardt aus dem Klausurenkurs im Staatsrecht folgenden Formulierungsvorschlag unterbreiten. Herr Degenhardt formuliert, ich zitiere, dabei prüft das Bundesverfassungsgericht nur die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts. Die Verfassungsbeschwerde ist also dann begründet, wenn das Gericht Grundrechte des Beschwerdeführers generell verkannt hat, wenn es falsche Bewertungsmaßstäbe zugrunde gelegt hat, von unzutreffenden Voraussetzungen ausgegangen ist, wie auch dann, wenn es die Bedeutung der Grundrechte des Beschwerdeführers im Verhältnis zu Belangen der Gegenseite falsch gewichtet hat. Das ist ein guter Einstieg in die Formulierung der Prüfung einer Begründetheit einer Urteilsverfassungsbeschwerde. Wir kommen zur Zusammenfassung, zum Wrap-up. Wann ist eine Verfassungsbeschwerde zulässig? Das ist der Hauptgegenstand dessen, was wir jetzt in diesem Video gemacht haben. Eine Verfassungsbeschwerde ist zulässig, wenn das Bundesverfassungsgericht zuständig ist, erstens. Zweitens, wenn wir die Beschwerdefähigkeit nachweisen können des Beschwerdeführers oder der Beschwerdeführerin. Ebenso die Prozessfähigkeit, drittens, der Beschwerdeführerin oder des Beschwerdeführers. Viertens müssen wir einen Beschwerdegegenstand benennen, der tauglich sein muss. Der betroffene Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin müssen beschwerdebefugt sein. Das heißt, sie müssen erstens nachweisen, dass die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung vorliegt und zweitens, dass sie selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen sind. Im sechsten Prüfungspunkt prüfen wir dann Rechtswegerschöpfung und Subsidiarität. Im siebten Prüfungspunkt Form und Frist. Im achten Prüfungspunkt die Prozessvertretung, sofern dies im Sachverhalt angelegt ist. Und im neunten Prüfungspunkt dann das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis, wo im Übrigen keine große Prüfung mehr erfolgt. Soweit in einer knappen Zusammenfassung das, was ich Ihnen in diesem Video näher bringen wollte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.